Herzlich willkommen zu Tacheles hier auf Radio Rüsselsheim. Mein Name ist Hartmut Krause und im Studio begrüße ich die beiden Anwärter, die im Moment schon für das OB-Amt in Rüsselsheim feststehen. Das ist zum einen der Patrick Burkhardt.
Schönen guten Tag.
Und der Jens Grode.
Schönen guten Tag.
Patrick, fangen wir mal mit dir an. Du hast irgendwann mal eine Predigt in deinem Leben gehalten, obwohl du kein Theologe bist. Und ein Freund von mir, der Pfarrer in Ruhestand ist, hat gesagt, ich habe noch nie so eine authentische Predigt in meinem Leben gehört.
Ja, eine Predigt war es glaube ich nicht, sondern es war eine Rede innerhalb oder während einer Einweihung einer Kirche. Das muss die GPR, der Gebetsraum gewesen sein, der Gebetskirche gewesen sein. Das war tatsächlich ein sehr emotionaler Moment, weil ich diesen Ort verbunden habe mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe mit meiner Frau. Und das habe ich da erzählt und habe alle Manuskripte zur Seite gelegt und habe tatsächlich über diesen Moment berichtet, wie wichtig es ist, einen Rückzugsraum auch in einem Krankenhaus zu haben. Weil ich selbst erlebt habe, wenn man eine ganz schlechte Nachricht bekommt, dass man einfach irgendwo hin muss, wo man einfach mal eine Minute für sich selbst hat. Und das gab es in dem Klinikum damals, das war jetzt nicht Rüsselsheim, sondern ein anderes Klinikum, gab es damals nicht. Von daher fand ich es großartig oder finde es großartig, dass es im GPR-Klinikum sowas gibt. Und das habe ich erzählt. Und das war tatsächlich auch für mich ein sehr emotionaler Moment und hat auch gemerkt, dass auch die Zuhörenden zugehört haben. Ja.
Du hast jetzt quasi mir eine Frage in den Mund gelegt. Rückzugsmöglichkeiten, zur Ruhe zu kommen. Ich habe immer so dieses Gefühl oder diese Angst, dass ein Berufspolitiker da wenig Zeit zu hat.
Ja, die muss er sich nehmen. Also das ist klar, das gibt es relativ wenig. Ich habe jetzt auch noch zwei kleine Kinder zu Hause, also zu Hause ist auch nicht ruhig. Von daher muss man sich schon die Orte suchen, dass man sich mal zurückziehen kann. Und jeder muss sich, egal ob Politiker oder nicht, muss einen Moment für sich haben, wo er sich sammelt und sich konzentrieren kann auf die Aufgabe, die er hat. Und das ist egal, ob er Politiker ist oder einen anderen Beruf hat, wo man sich konzentrieren muss.
Jens, von dir sagt man ja, und das habe ich selbst auch so ein bisschen erlebt, ist so, dass du die Gabe hast, ist ja auch so ein bisschen dein Motto, Brücken zu bauen, Leute mit ins Boot zu nehmen.
Ja, ich glaube, da ist was dran. Das hat mir immer gelegen. Ich war auch in der Schule zeitweise mal Klassensprecher. Das ist so ein Ding, das hat ja auch viel mit Politik zu tun. Das ist ja ein Teil von Politik, dass du in der Demokratie ja auch immer mit anderen zusammenarbeiten musst, auch mit anderen Parteien, mit anderen Fraktionen. Das ist einfach ein Teil davon. Und ich glaube, das liegt mir auch ein bisschen, die Leute zusammenzuführen. Das mache ich auch ganz gerne. Das ist nicht immer einfach, aber das ist dann auch eine interessante Herausforderung. Also das eine ist, für ein Thema nach vorne zu gehen, sagen, also das ist mein Ding, das will ich oder dafür streite ich. Aber das andere ist dann, Mehrheiten zu organisieren und das ist auch ein wichtiger Teil von Politik und ich glaube, das liegt mir ja.
Jetzt habe ich bei dir, Patrick, was beobachtet. Es gibt ja in der Stadt auch Menschen, die ein bisschen auffallen und da gibt es einen ganz besonderen Menschen, ich sage jetzt keinen Namen, aber du weißt, wen ich meine. Und ich habe so das Gefühl, du gehst sehr freundschaftlich mit ihm um.
Ach gut, man hat immer, ich bin ja wirklich als grundsätzlich offenen Menschen, ihr beide kennt mich ja auch mittlerweile ganz gut, offene Menschen sehen, der auf Menschen zugehen kann. Und bei dem einen fällt es einem leichter, bei dem anderen ein bisschen schwerer, aber es gehört einfach dazu. Von daher gibt es keinen, dem ich nicht die Hand gebe, es gibt keinen, mit dem ich nicht ins Gespräch gehe. Da gibt es ja Mythen, die da gesponnen worden sind. Mir fällt kein Mensch ein, jetzt im Rüsselsheimer Umfeld, wo ich sagen würde, mit dem würde ich nicht mal ein Bierchen trinken gehen. Oder einige wenige nur. Aber insgesamt ist mir das sehr wichtig, auf Menschen zuzugehen. Das ist ja das Schöne an der Kommunalpolitik, das ist, was mir momentan fehlt. Deswegen will ich ja auch zurück. Einer der Punkte, warum ich zurück will, dass man einfach mit den Menschen Kontakt hat. Und das gibt es halt in Wiesbaden aktuell nicht. Da gibt es kaum Bürger. Da gibt es schon Bürger, aber nicht, für die man tatsächlich tagtäglich Politik macht. Und das ist bei der Kommunalpolitik anders und das liegt mir. Und deswegen ist auf Menschen zugehen ein ganz wichtiger Teil.
Jens, jetzt bist du ja jemand, der ursprünglich gar nicht aus Rüsselsheim kommt.
Mhm. Ich habe Migrationshintergrund.
Ja. Ja, so, ja, genau. Rheinhessen. Ausländer, genau, kommt aus Rheinland-Pfalz. Mhm. Ich habe dich damals kennengelernt, da warst du der Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten.
Ja. Damals wahrscheinlich Gerold Reichenbach, ich habe aber davor auch für Dr. Norbert Wiczorek gearbeitet, lange Zeit insgesamt.
Und dann bist du wahrscheinlich, das stelle ich mir jetzt so bindlich vor, weil er hatte sein Büro in Groß-Gerau und dann bist du wahrscheinlich über Trebor immer die Fähre Richtung Nierstein gefahren, weil du da gewohnt hast.
Richtig, ja. Ja, mit der Fähre, das ist so eine Seite immer ganz schön, auf der anderen Seite auch immer natürlich ein Punkt, wo du mal warten musst, bis die Fähre kommt. Ne?
Aber das war jetzt hoffentlich nicht der einzige Grund, warum du irgendwann mal gesagt hast, ich möchte in Rüsselsheim meine Heimat finden.
Nee, das war natürlich nicht der Einzige. Ich muss sagen, ich habe gerne in Nierstein, ich bin da aufgewachsen, ich habe da gerne gelebt. Meine Eltern leben noch da, das ist sehr schön. Ich konnte mir in jüngeren Jahren das gar nicht so richtig vorstellen, in der Stadt zu leben. Nierstein ist klein, 8000 Einwohner. Aber ich muss sagen, durch den Job in Groß-Gerau hatte ich dann viel mit Rüsselsheim zu tun, dann auch mit Radio Rüsselsheim. Und das hat mich immer mehr fasziniert. Ich fand das immer interessant. In der größeren Stadt ist einfach mehr los, das muss man so sagen, als jetzt in einem kleinen Ort. Das ist auch schön, das ist ruhig. Das fand ich immer sehr spannend. Und deshalb bin ich auch gerne Rüsselsheimer jetzt.
Das war ja schon eine perfekte Liebesgeschichte. Ja, also wir kennen das ja immer so ein bisschen. Rüsselsheim wird ja von den eigenen Leuten immer so negativ gesehen und geredet.
Das würde ich gar nicht so sagen. Also ja, das Phänomen gibt's. Wenn du aber mit vielen dann mal, so wie Patrick eben gesagt hat, wenn du mit einem dann beim Bier sitzt, dann wird zwar auch mal über irgendwas geschimpft, aber eigentlich lieben sie ihre Stadt. Das kommt auch oft raus. Man muss aufpassen, man liebt Rüsselsheim, aber der eine oder andere schimpft dann doch auch ganz gerne über ein paar Sachen. Also das muss man ein bisschen auseinanderhalten.
Jetzt so die Liebe zu Rüsselsheim. Am Anfang habe ich jetzt wirklich gedacht, Patrick, du bist ein bisschen durchgeknallt, als die Idee kam, den Hessentag zu bringen. Es hat uns ja gut getan, aber im ersten Moment habe ich so gedacht, ey, die Städte, die normalerweise den Hessentag anbieten, die haben eine tolle Altstadt, ne? Die haben eine ganz andere Atmosphäre als wir. Und ich habe mal so gedacht, wir entsprechen nicht dem Schönheitsideal.
Ja, also Rüsselsheim ist schön auf seine eigene Art. Und ich teile das, was der Jens sagt. Gibt immer die Meckerer, die muss man ein bisschen überzeugen. Und ich glaube, im Nachhinein kann man den Entscheidern, die das mitgetragen haben, recht geben, dass der Hessentag echt eine gute Entscheidung war, weil einfach wir einfach anders waren. Wir waren einfach mal eine andere Hessentagstadt. Wir haben keine Fachwerkhäuser oder wenige Fachwerkhäuser. Wir haben jetzt nicht so, wir haben auch Traditionen, aber nicht so klassisch, wie wenn man an den Hessentag denkt. Von daher war das mit Sicherheit eine Herausforderung, auch die Landesregierung davon zu überzeugen, dass es klug ist, nach Rüsselsheim zu gehen. Aber das haben wir, glaube ich, überzeugt hinbekommen. Und wir haben ja das, was manchmal fehlt, dieses Selbstbewusstsein, Rüsselsheimer zu sein, also stolz darauf zu sein, Rüsselsheimer zu sein. Das haben wir, glaube ich, 2017 gut hinbekommen. Und die Leute sind 10 Tage, auch davor schon, aber insbesondere in diesen 10 Tagen sehr stolz durch die Stadt gelaufen. Ich glaube, das kann man, also ich kenne keinen, wirklich keinen einzigen, der nicht sagen würde, das waren tolle Tage. Und es hat auch die Stadt ein Stück weit nach vorne gebracht.
Also ich denke, es hat uns einfach allen gut getan und es war ein Erfolg, das muss man schon mal sagen. Aber kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf dieses Rüsselsheim annehmen als meine Stadt. Jetzt gab es ja damals so eine Aktion. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie diese Idee eigentlich entstanden ist. Der Jens weiß es vielleicht noch, du weißt das gar nicht. Bevor die OB-Wahl war, gab es auch Kommunalwahl. So ein halbes Jahr vorher oder irgendwo, ich erinnere mich noch, und da hatte ich die Gespräche mit den einzelnen Fraktionen oder zumindest Teilen davon. Und dann war die SPD-Fraktion da und dann habe ich im Off, also als das Mikro geschlossen war, so in dieser Gruppe, die Renate Meixner-Rümpsmal war noch da, du Jens warst da und dann noch eine dritte Person, weiß ich nicht mehr. Ist auch egal.
2011 ist ja auch schon ein bisschen her.
Ja, genau. So, und dann habe ich es mal so oft erzählt, dass ich im Radio ein Gespräch mit dem Gitowski gehabt habe und dass der gesagt hat, dass ja eigentlich ein Rüsselsheimer Kennzeichen gar nicht so unmöglich wäre. Also wir hätten wohl so aus seiner Sicht heraus als Stadt mit Sonderstatus das Recht dazu. Und dann weiß ich noch, da hat der Jens gesagt, dann machen wir das so. Und dann stand 2 oder 3 Wochen später in der Zeitung, Renate Meixner-Rümmer will ein Kennzeichen einführen. So, wir wissen, Renate Meixner-Rümmer hat die Wahl verloren. Ich weiß aber, bevor diese Wahl war, dass es in der Bevölkerung, gerade bei älteren Leuten, erstmal so ein Erschrecken gab, wo auch ein Missverständnis entstanden ist nach Motto, ich muss mein Auto ummelden. Und dass dann, wenn es geklappt hätte, ja eigentlich diese Situation so gewesen wäre, dass ich mich hätte entscheiden können zwischen GG oder RÜS, was da mal angedacht war, das ist gar nicht bei den Köpfen rübergekommen. Was glaubt ihr beide, oder ich stelle erstmal dem Patrick die Frage, woran ist es letztendlich gescheitert? Lag es wirklich an diesen Formalitäten oder dass die Bürger damals und die Bürgerinnen noch nicht dazu bereit waren?
Ja, das waren formale Gründe. Also ich glaube, dass die Rüsselsheimer es gern gehabt hätten. Ich fand das auch eine gute Idee damals. Frau Meixner-Rümmer hat das ja massiv gefahren, das Thema. Ich erinnere mich an die Aufkleber, die überall dann hingen. Mhm. Ich finde, das fand das Thema gut. Deswegen habe ich es auch weiter forciert, als ich dann am Amt war. Habe ihr das auch gesagt, dass ich das gerne auch weiter aufgreifen würde. Aber das hat am Ende an formalen Gründen gescheitert. Und es gab jetzt auch, glaube ich, auch nach meiner Amtszeit auch die tatsächlich finale Aussage des Innenministeriums, die es genehmigen müssen. Die Regelung ist eigentlich relativ einfach. Es muss schon mal dieses Kennzeichen gegeben haben. Also alle, die wir jetzt sehen, die es jetzt zurückgehen, die Dieburg um die Ecke oder viele andere, Büdingen, andere. Das gab es schon mal, dieses Kennzeichen. Und das ist so diese Regel, dass wenn es Kennzeichen schon mal gab, dass die dann wieder genommen werden können, also sogenannte historische Kennzeichen. Ich habe auch keine Ressentiments in der Stadt. Man hat immer diskutiert, ob man das braucht, ja, aber das hätte ja selbst entscheiden können, aber es will er nicht. Jetzt fahren sie alle mit Wiesbaden durch die Gegend, ist auch nicht besser.
Ja gut, das müssen wir auch mal erklären, für die, die es nicht wissen. Das hat mit dieser Leasingfirma zu tun.
Ja, aber trotzdem, egal mit was es zu tun hat, aber das ist halt misslich, dass alle jetzt mit Wiesbaden durch die Gegend fahren müssen. Ja, wir haben mehr Wiesbadener Kennzeichen als Wiesbaden.
Ja gut, das ist so dieses Eigentum. Aber okay, du sagst, also es hat jetzt, also wir hätten es nicht zwingend bekommen, nur weil wir Sonderstatus haben.
Es hat mit dem Sonderstatus nichts zu tun.
Nichts, gar gut, nichts. Dann war das ein Missverständnis. Jetzt nochmal zu diesem Wir-Gefühl zu kommen. Ne? Also habt ihr so dieses Gefühl, dass dieses Wir-Gefühl verstärkt werden muss? Oder ich frage noch mal ein bisschen andersrum. Wir machen ja vieles mit der Attraktivität der Innenstadt aus, was eine Wertigkeit der Stadt abgibt. Jetzt hat der Jens zum Beispiel, finde ich sogar zu Recht festgestellt, der Wochenmarkt ist ausgedünnt. Da ist ein bisschen mehr Luft nach oben. Ist ja auch im Prinzip ein kleines Aushängeschild der Stadt.
Ja, aber das Thema Identität ist wichtig. Das ist aus vielerlei Gründen wichtig. Ich glaube, dass die Menschen in einer Stadt, in einer Kommune, die ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dieser Stadt haben, anders mit den Dingen in dieser Stadt umgehen, um es ganz banal zu machen. Wenn jemand sagt, ich lebe gerne in dieser Stadt, ich finde es gut, hier gibt es tolle Sachen, dann benimmt er sich anders. Dann ist die Quote von Vandalismus geringer und viele andere Sachen funktionieren besser. Und deshalb ist es ganz wichtig als Politik, das zu verstärken, da den Fokus drauf zu legen. Das fängt aber an vielen Ecken an. Das fängt an, dass man sich zum Beispiel ein bisschen mit seiner Stadt beschäftigt, auch mit der Geschichte seiner Stadt. Was ist das eigentlich für eine Stadt? Warum ist die so, wie sie jetzt ist? Und gerade Rüsselsheim hat eine super spannende Geschichte als Stichwort Industriekultur. Aber auch die Zeit davor, wie sich diese Stadt in einem Raum zwischen Mainz und Frankfurt entwickelt hat, das ist hochspannend. Und deshalb ist sie so, wie sie jetzt ist. Wenn man das versteht, wenn man da einen Bezug dazu hat, wenn man weiß, warum ist da eine Festung, warum gibt es die Opel-Villen, warum gibt es das Opel-Altwerk, dass man das alles so ein bisschen einordnen kann, dann hat man ein positives Verhältnis und geht anders mit den Dingen um und geht vielleicht auch anders mal mit Problemen um in dieser Stadt und engagiert sich auch in seiner Stadt, ehrenamtlich oder sonst wo. Und deshalb ist diese Identitätsgeschichte eine ganz wichtige.
Ja, teile ich zu 100%. Also ich halte es für extrem wichtig, das haben wir ja gemerkt, jetzt nochmal, ich will nicht über den Hessentag reden, aber da hat man ja gemerkt, dass dieses Wir-Gefühl extrem groß war, dass die Vereine zusammengehalten haben, dass da was zusammengewachsen ist. Das ist ja die letzten 4,5 Jahre, 5 Jahre eigentlich verpufft, das ist ja nichts mehr übrig geblieben. Und ich bin mir sicher, wenn wir dann diesen Stolz auf die Stadt ein Stück weit weitergetragen hätten, dann wäre da einiges Großes draus geworden. Da hätten wir andere Fragen vielleicht anders diskutiert. Aber der Jens hat vollkommen recht zu sagen, man muss sich die Menschen suchen, beziehungsweise man muss die, wenn man seine Stadt gestalten will, muss man sich mit der identifizieren. Und wenn wir sie verändern wollen, wir müssen Rüsselsheim in die Zukunft tragen, wir müssen sie verändern. Und es geht nur mit Menschen, die an die Stadt glauben und sich damit identifizieren, ganz klar. Und diesen geschichtlichen Aspekt, das ist hochspannend. Ich finde auch die Serie, die der Jens da aufgelegt hat, extrem spannend, dass man wirklich mal sieht, was ist denn eigentlich, Rüsselsheim ist eine großartige Stadt mit einer großartigen Geschichte, teilweise auch schwierige Punkte, aber auch das ist wichtig, gehört zur Geschichte genauso dazu. Und nur mit dem Wissen, das ist ja allgemein bekannt, über die Vergangenheit kann man die Zukunft gestalten und das ist in Rüsselsheim nicht anders als woanderswo.
Wie habt ihr eigentlich so das Gefühl, wie wird Rüsselsheim von den Leuten wahrgenommen? Also wir haben mittlerweile nur noch eine Tageszeitung, die jetzt auch nicht eine extrem hohe Auflage hat. Also wir sind da bei ungefähr 9000 Exemplaren und das ist ja auch für das Umfeld Rüsselsheim noch gedacht. Das Radio kann leider auch nicht alle erreichen und Facebook ist auch begrenzt. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, die Menschen in Rüsselsheim zu erreichen?
Ja, also es gibt ja die unterschiedlichen Mittel, man muss es kombinieren. Man kann sich nicht auf das eine oder andere Medium verlassen, sondern es gilt um die Kombination. Wir haben jetzt alle einen Brief bekommen von der Stadt zum Thema Energiesparen über den Winter. Das ist auch eine Möglichkeit, um Menschen zu erreichen. Mhm. Also da gibt es schon genug Mittel und Wege. Die Zeitung, das ist richtig, das ist jetzt nicht mehr das Medium. Zumal ich jetzt, bin jetzt ein bisschen raus gewesen, aber mitbekommen habe, dass jetzt auch nicht mehr alles gedruckt wird, was man bräuchte, was an Informationen kommt. Das ist natürlich jetzt die missliche Situation, dass man diese Konkurrenzsituation nicht mehr hat unter den Printmedien. Das konnte man früher also deutlich auch nutzen und auch hatte man auch da durchaus die Möglichkeit, das eine oder andere mal zu spielen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Von daher muss man schon gucken, wie auf die Leute zugeht. Und da gibt es neben Internet und anderen Kontaktmöglichkeiten eigentlich ganz gute Instrumente.
Hm. Jetzt hast du ja während deiner Amtszeit, Patrick, auch wieder so eine kleine symbolische Aufwertung geschafft, wo ich auch erst dachte, was ist das für ein Unsinn? Aber im Nachhinein hat es, denke ich mal, einen Sinn ergeben, Rüsselsheim umzubenennen in Rüsselsheim am Main. Wäre jetzt geografisch nicht nötig gewesen, weil wir keine Stadt haben, die den gleichen Namen trägt in Deutschland. Aber es hat ja eine Aufwertung bewirkt. Und auch überhaupt erstmal die ganzen Sträucher wegzumachen und eine Uferpromenade zu errichten. Es sind manchmal solche Kleinigkeiten. Habt ihr beide da Vorstellungen, wenn ihr in das Amt des OBs gewählt werdet, welche Möglichkeiten der Aufwertung es noch geben könnte?
Absolut. Also erstmal, es war eine richtige Entscheidung mit der Namensänderung Rüsselsheim am Main, weil dieser Blick auf den Main, den müssen wir verstärken. Der war ein bisschen zu gering. Es war zu wenig attraktiv, das Mainufer. Und da hat sich ja einiges getan. Wir alle kennen Wein am Main, nur als einen Punkt mal zu nennen, um das etwas zu beleben. Da geht auch noch mehr. Da bin ich ganz sicher. Und man muss sich mal angucken, was andere Kommunen, die auch ähnliche Situationen haben, von der Geografie, von der Struktur her, was die machen. Und da geht noch was. Da schwebt mir auch was ganz Konkretes vor. Kann ich jetzt aber noch nicht so im Detail sagen, was ich mir da auch nochmal angucken werde, was man da machen kann. Ich will nur ein Beispiel nochmal nennen. Ich habe mit anderen auch parteipolitisch ganz breit aufgestellt. Der zweite Vorsitzende ist der Marcel Sedelmeier. Wir haben einen Verein gegründet, Marktschiff. Ja, die Grundidee ist eine Rekonstruktion eines Marktschiffes, ist was sehr Wichtiges für die Rüsselsheimer Geschichte. Und zwar analog, viele kennen die Schiffsmühle in Ginsheim. Ja, die haben das auch mit Spenden gemacht, im Wesentlichen ohne Geld der Stadt. Der Großteil ist über Spenden gelaufen. Ich würde dafür auch kein Geld der Stadt ausgeben wollen, um es ganz klar zu sagen. Aber es gibt große Stiftungen, die viel Geld haben. Da muss man gucken, ob man was hinkriegt. Das könnte auch so ein kleiner Teil sein, das zu beleben noch, wenn man da so eine Rekonstruktion hinbekommt, die man dann da hinsetzt, um es attraktiv für Familien und sowas zu machen. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Es gab ja auch schon Versuche, Strandbar und alles Mögliche, was es schon mal gab. Also da geht mehr und da, ich glaube, da würden wir uns auch nicht unterscheiden. Da wollen wir beide, dass da mehr passiert an der Stelle. Ja.
Ich verstehe euch auch so. Jetzt egal, wer die Wahl gewinnt, ihr unterstützt euch gegenseitig.
Nee, es gibt einfach Dinge, da haben wir die gleiche Meinung.
24,
kann ja passieren, ja.
Wir kennen uns ja auch schon, also die 20 mit Sicherheit schon davor. Also wir kennen uns ja auch nicht auf der Union-Juso-Zeit schon. Also von daher ist da ja auch ein Vertrauensverhältnis da. Da kann man auch mal einer Meinung sein. Aber ich teile das und ich will das nochmal betonen. Sinn und Zweck des Ganzen war ja, diesen Main erlebbar zu machen. Ich bin oft angesprochen worden, wieso am Main? Ich wusste gar nicht, dass am Main liegt. Also viele außerhalb Rüsselsheim, die Rüsselsheim kennen Opel, die kennen vielleicht den Flughafen noch ein bisschen an der Ecke und wir haben alle eine unterschiedliche Interpretation oder Gedanken zu Rüsselsheim, aber nie den Main. Und dieser Fluss ist so großartig und der kann dieser Stadt so viel geben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch dringend darüber nachdenken, wieder mehr am Main stattfinden lassen. Also mir blutet das Herz, wenn man sieht, dass Veranstaltungen wie Klassikertreffen nicht mehr am Main stattfinden können oder nicht mehr, also das mit dem Können würde ich mal ein Fragezeichen machen. Das muss eine große Aufgabe sein für die Zukunft, das wieder zu ermöglichen oder La Family Park oder solche Dinge, wo einfach dass mein Vorland tatsächlich gelebt wird. So, und da ist Wein am Main ein guter Schritt. Im Übrigen eine schöne Finanzierung auch für die Vereine und eine Möglichkeit, super, sich das eine oder andere mehr dazu zu verdienen. Also die Idee von damals nach dem Hessentag ist aufgegangen. Und das ist auch schön, dass man das so sieht. Aber wir müssen, und deswegen die Namensänderung, der Main Rüsselsheim, unser Hessen ist ja auch Main, ist ja auch mit AI geschrieben worden, also auch diesen Fluss mehr in die Stadt zu holen und auch tatsächlich auch zu spüren und auch von außen erklärbar machen, dass der Main in Rüsselsheim ist. Da gehört auch die Schifffahrt mit dazu. Ich weiß von den Betreibern, dass Rüsselsheim gerne gesehen wird, gerne angefahren wird, weil es einfach eine schöne Umgebung hat. Wir haben viel gemacht am Main und da muss noch viel gemacht werden. Wir haben den großen Luxus, keine Bundesstraße wie Nachbarkommunen direkt am Wasser zu haben, sondern wir haben tatsächlich erlebbaren Raum direkt am Wasser.
Wo wir jetzt gerade beim Festen sind, ist jetzt kein Fest, aber ist zumindest der Wochenmarkt. Aber es sollte ja auch ein Erlebnis sein. Jens, du hast am letzten Wochenende auf Facebook Bilder veröffentlicht. Gut, es war jetzt von der Perspektive ein bisschen irreführend, als wenn nur zwei Stände wären, aber gefühlt sind es manchmal so. Also Dienstags ist der Wochenmarkt sehr ausgedünnt. Da sind tatsächlich nur 4 Stände.
Ja, aber das schon lange.
Hm? Also. Und samstags ist uns so ein bisschen was weggebrochen. Das sind zum Beispiel die beiden Damen aus Wiesbaden, die Kaffee verkauft haben.
Und ganz leckere Waffeln gibt es da.
Boah, ja, genau. Ne?
Weiß man warum.
Ja, also, ja, gut. Warum die weg sind. Die sind wohl weg, so wie ich gehört habe, dass sie in Wiesbaden den 10-fachen Umsatz machen. Die wahrscheinlich zahlen die auch ein bisschen mehr, aber das ist so dieses, ich war selbst mit meiner Familie in Offenbach, weil wir einfach mal den laut Hessischen Rundfunk schönsten Wochenmarkt Hessens mal ausprobieren wollten und wir können es bestätigen, er ist wunderschön und ist auch relativ groß für die Größe der Stadt. Und die haben eben das verwirklicht, was bei uns fehlt. Offenbach hat ja noch einen größeren Migrationsanteil als Rüsselsheim. Und da ist das auf dem Wochenmarkt spürbar. Der ist international, während unser Deutsch ist und, soweit ich es verstanden habe, auch deutsch gewollt ist. Ja, also nur regionale Produkte, habe ich mal gehört. Und entsprechend gehen auch nur Deutsche hin.
Also, wenn ich kurz dazu was sagen, ich teile deine Aussagen nur zum Teil. Also das ist kein deutscher Wochenmarkt. Ja, es ist so, da ist, ich habe jetzt gelernt, Biografie-Deutsche sind da sehr stark vertreten, neues Wort gelernt, das ist richtig. Ich habe übrigens mal mit dem Ausländerbeiratsvorsitzenden Adnan Dayankatsch darüber gesprochen. Er hat gesagt, Adnan, wie ist das, das ist schon, da fehlt eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Sagt er, ja, da gibt's nicht so den Bezug. Ja, bei vielen, die da aus einem anderen Kulturkreis kommen, die haben nicht so den Bezug, da samstags sich auf den Wochenmarkt zu stellen und da ein Glas Wein zu trinken. Das ist halt so, ja. Aber du hast recht, da muss man wirklich mal drüber nachdenken, wie man da vielleicht auch nochmal andere Akzente setzt. Grundsätzlich finde ich aber, und deshalb habe ich das auch mal da geschrieben, weil die Leute mich auch wirklich angesprochen haben, ich habe es auch so gesehen, ich fand es einfach schade, ja. Hm. Es ist so schön am Samstag, Patrick ist auch oft da, auf den Markt zu gehen, im Marktcafé zu sitzen oder im Guts oder sonst wo einen Kaffee zu trinken oder auch schnell mal was einzukaufen. Das ist so toll. Aber es fehlt noch die ein oder andere Punkt, um die Aufenthaltsqualität noch zu verbessern. Ja, ich glaube, da ist noch mehr möglich. Und da muss man noch mal ganz genau hingucken. Das war jetzt so ein Fokus am Samstag. Das kam mir halt einfach so leer vor. Das gibt's doch nicht. Und die Leute haben mich auch angerufen und gesagt, Jens, das kann doch nicht sein, dass da jetzt große Flächen frei sind. Ich sage, ja, stimmt, du hast recht. Da müssen wir noch mal gucken. Da muss Politik gucken, dass wir das noch mal ein bisschen verändern. Das muss attraktiver werden. Und das ist auch möglich.
Jetzt so ein Vorschlag. Wenn schon die Konkurrenz in den umliegenden Städten groß ist, warum bieten wir das nicht billiger an, dass wir sagen, okay, also für Neukunden, die zahlen erstmal gar keine Pacht oder wie Miete, wie nennt man das?
Neue Stände, oder?
Ja, genau, ja, neue Stände, ja.
Standmiete, ja.
Standmiete.
Das sind technische Fragen, das muss man dann gucken, was da möglich ist.
Also die Standmiete bringt, glaube ich, keinen um, ja. Wenn ich das aus der Vergangenheit richtig weiß. Also daran, glaube ich, kann es nicht nee. Liegen. Und ich meine, ich war jetzt tatsächlich jetzt 2-3 Wochen nicht mehr da. Ich habe letztes Mal, war der Kaffeestand noch da, aber tatsächlich noch einen Kaffee getrunken und auch noch eine Waffe gegessen, die auch wirklich sehr, sehr gut war oder ist. Aber das muss man sich in Ruhe anschauen. Ich finde, der Markt ist attraktiv, so wie er ist, also wie er in der von der Umgebung her. Also man kann da viel draus machen. Mhm. Und ich hatte nie die Frage, bitte verhindert einen orientalischen Stand oder irgendeinen einen internationalen Stand. Die Frage gab es einfach nicht. Von daher ist das auch nicht bewusst jetzt ein, wie heißt das genannt, deutscher Markt. Also das fände ich jetzt auch einen ziemlich komischen Ausdruck.
Nee,
das ist auch nicht so gemeint. Wir hatten auch schon Griechen da und andere. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Da muss man schauen, ob man was an der Stellschraube drehen kann, dass es attraktiver wird. Ich finde, der Markt hat Qualität gewonnen durch die Aufenthaltsqualität, die es gibt, durch den Weinstand, durch Essen, die man dort genießen kann, durch die Belebung auf dem Marktplatz mit Gastronomie. Das trägt ja alles dazu bei. Von daher hat der Markt sich gut entwickelt. Aber natürlich, wenn ich jetzt das Bild habe ich auch gesehen, war auch ein bisschen erschrocken, muss man natürlich gegensteuern.
Jetzt kommen wir auch nicht um den Weihnachtsmarkt drumherum. Da hat es ja jetzt auch Reaktionen gegeben, weil es keinen gibt. Mhm. Und eine Initiative, die sonst federführend war, hat gesagt, aufgrund der finanziellen Hilfen der Stadt, deren Haushalt, glaube ich, immer noch nicht genehmigt ist, obwohl wir ja...
Mhm. Wir haben keinen. Mhm.
Ja, ich dachte, das wäre jetzt...
beschlossen ist er, glaube ich, aber noch nicht genehmigt.
Also das ist ja jetzt in der Pipeline. Wir haben ja diese gute Nachricht bekommen, dass wir eine Sonderzahlung, sage ich mal, jetzt bekommen haben und dass die Chancen, dass wir den Haushalt 2022 dann auch gewuppt bekommen. Das ist die Situation.
Aber es ist noch nicht durch und dementsprechend können auch keine Gelder verteilt werden.
Genau so ist es. Das ist richtig beschrieben.
Ja. Aber wäre es denn trotzdem irgendwie möglich, von Seiten der Politik es so zu steuern, dass es trotzdem ohne finanzielle Hilfe geht?
Puh. Grundsätzlich ja. Also es gab mal Zeiten, da haben Leute sehr viel Geld gefordert, um den Weihnachtsmarkt zu organisieren. Das ist lange her. Ja. Es gibt Kommunen, die kriegen das hin ohne großartig Geld von der Stadt. Ohne Hilfe von der Stadt wird es nicht ganz funktionieren, weil es technische Aspekte sind, die die Stadt machen muss. Das kann nur die Stadt machen. Aber dass die Stadt da jetzt viel Geld reinbuddert, das muss nicht so sein. Ist aber auch eine politische Entscheidung, was wollen wir haben? Erstmal müssen wir einen Haushalt haben, dass wir, wenn überhaupt, etwas zahlen können. Und dann müssen wir politisch entscheiden, was wollen wir für einen Weihnachtsmarkt? Wo wollen wir ihn haben? Und was sind wir bereit, dazu für zu zahlen? Oder bauen wir Strukturen auf, die vielleicht geeignet sind, dass sich das selbst trägt? Vielleicht muss man nachdenken, ihn noch auszuweiten. Man muss über die Lokalität überlegen, wo man da hingeht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da muss man sich wirklich mal in Ruhe zusammensetzen, was geht, was wollen wir und was wollen wir auch, sind wir bereit dazu zu zahlen oder auch nicht.
Jetzt stelle ich mal eine Frage, die klingt wahrscheinlich erstmal ein bisschen naiv, aber warum haben wir so wenig Geld?
Das ist ja, also keine naive Frage, finde ich nicht.
Also dem Weihnachtsmarkt ist nicht daran gescheitert, dass wir wenig Geld haben, sondern der Weihnachtsmarkt ist daran gescheitert, dass es keinen Haushalt gibt, um das mal auf den Punkt zu bringen. So, ja. Der war eingeplant, der ist da drin, der ist schon seit 2016, 17 ist der drin. Und das ist ja das Problem, was wir gerade haben in der Stadtverordnetenversammlung und im Magistrat, dass Beschlüsse nicht gefasst werden, die wichtig sind, weil der Haushalt ist nicht da. Wenn der Haushalt beschlossen worden wäre, wenn der Haushalt genehmigungsfähig eingebracht worden wäre, das ist ja die größte Kritik, also ein Kämmerer muss aus meiner Sicht den Haushalt genehmigungsfähig einbringen, dann hätte es eine Entscheidung gegeben im Frühjahr und dann hätte es vielleicht nochmal Nachbesserungen gegeben und dann hätte man aber im Sommer das Thema gehabt und dann wäre das machbar gewesen. Das ist ja das, was momentan die Grundkritik ist, auch von mir, dass wir es nicht schaffen, Ehrenamtlichen, und das ist in dem Fall weitestgehend so, aber wir hatten es ja auch beim Weinfest, das haben dann Gott sei Dank viele gerettet, das muss man auch sagen, haben viele an einem Strang gezogen, super. Wahrscheinlich auch dauerhaft auf eigene Füße, auch das ist super. Ich sag mal so, den Weihnachtsmarkt zu kurzfristig dann absagen zu müssen, das ist schon sehr schade und das ist aus meiner Sicht, wäre das vermeidbar gewesen.
Die Zeitung hat es irgendwie so anklingen lassen, es gibt noch eventuell einen Plan B. Wisst ihr da mehr?
Es soll was in der Pipeline sein, ich sag's mal so. Aber mehr
zu Altwerk oder irgendwas?
Sollte man jetzt auch nicht dazu sagen.
Ich weiß auch nichts. Wir haben ja noch weitere Weihnachtsmärkte, also wir haben ja auch noch Bauscheim und Hasloch und Königstetten, das sind ja auch Weihnachtsmärkte, wo die Stadt die Logistik stellt, wie Jens das gerade beschrieben hat, aber wenig oder gar keine Zuschüsse gibt. Aber über Genaues, man hört was, aber das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, da kann man drüber sprechen.
Ja. Und aber eins noch darf man nicht vergessen, es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Wein am Main am 23. oder was, gell, machen die Glühwein wieder am Main, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja.
Also es ist dann auch so ein bisschen Weihnachtsmarkt.
Ja, ersetzt aber keinen Weihnachtsmarkt.
Das ist richtig. Ja, und ich habe ja immer noch so in Erinnerung diesen Vorweihnachtsmarkt an der Festung, also den Kunsthandwerkermarkt. Das ist ja auch schon so ein bisschen das Gefühlte.
Ja,
definitiv, ja.
Ich finde, man muss sowieso jetzt bei dem Thema Festung, das kann man übrigens auch mal überlegen. Ich finde, die Festung ist eine tolle, wie sagt man neudeutsch, Location, ja. Da kann man sich auch überlegen, dass man da mehr macht, auch in der Weihnachtszeit. Warum nicht? Das wäre auch mal eine Diskussion würdig. Obwohl viele ja den Wernerpark toll finden für den Weihnachtsmarkt, aber ja, warum auch nicht Festung? Kann man auch drüber nachdenken.
Jetzt brauche ich von eurer Seite mal ein bisschen Nachhilfe. Wie ist denn im Moment der aktuelle Stand, was den Städteservice Rauenheim-Rüsselsheim betrifft? Ist da die Scheidung schon am Laufen oder ist das erst angedacht?
Die einfache Antwort wäre nein. Da ist noch nichts endgültig beschlossen.
Das heißt also, da ja in beiden Städten demnächst gewählt wird, kann man wieder neu starten?
Also ich glaube, zumindest mit der Raunheimer handelnden Person hat das nichts zu tun. Der hat es ja mit eingetütet damals. Ich halte das für, auch mit Manfred Ockel damals, die drei gewinnt, für absolut richtig. Ich halte es immer noch für richtig, dass auch die Betriebshöfe da weiter zusammenbleiben. Und ich glaube auch, dass man dieses ganze Thema wieder aufleben soll. Das ist so ein Ding, was mich wirklich wahnsinnig macht, dass das die letzten 4,5 Jahre wirklich an teilweise persönlichen, und damit meine ich jetzt nicht den Schaden vor dem Vorsteher, ganz besonders nicht persönlichen Animositäten kaputt gegangen ist. Und das ist sehr schade. Also wir haben der Betriebshof ist ein Punkt, die Friedhöfe ist ein anderer Punkt, die laufen völlig geräuschlos, ohne Probleme geht es da weiter. Auch die anderen Punkte, die wir gemeinsam gemacht haben. Aber in den Betriebshöfen hat man es einfach nicht geschafft, mutige Entscheidungen zu treffen die letzten Jahre. Und das sehen wir jetzt und das ist schade. Also ich kann da Thomas Jühe verstehen, wenn er sagt, ihr Leute, wir haben was verabredet, wir haben Stadtverordnungsbeschlüsse. Wir haben verschiedene andere Dinge, die, ich gucke nur gerade, das fährt gerade der Rechner runter, nicht, dass das irgendwie nicht mehr aufzeichnet. Okay, gut, okay, ich soll weitersprechen. Also, das ist einfach schade, dass man das nicht aufgegriffen hat, weil da waren wir echt weit und das ist irgendwie, ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei, aber ich weiß zumindest von einer Seite, dass es da ziemlich zerrissene Hosen gibt. Und ich kann es nachvollziehen, dass jemand sagt, okay, wenn das nicht gewollt ist von der einen Seite, dann müssen wir uns halt trennen. Aber formal ist es noch nicht durch. Wenn ich
Also ich teile hier das, was Patrick gesagt hat, absolut. Ich teile auch die Kritik. Die ist auch richtig zugeordnet. Das ist so. Das teile ich auch. Das ist nicht in Ordnung. Ich finde 3 gewinnt auch richtig. Eine strukturell richtige Entscheidung, diese Wege zu gehen. Es wurde beschrieben, Friedhof und alles läuft alles super. Man würde sich das wirklich auch wünschen für die Betriebshöfe. Und meine Hoffnung wäre, dass, wenn es da eine Entscheidung gibt, die politischen Führungen gewählt sind, wie sich das in der Demokratie gehört, dass man da das Thema auch nochmal angeht.
Da haben wir nicht nur politische Brücken gebaut, sondern auch tatsächlich 2 Brücken physisch gebaut. Von daher geht es auch so.
Richtig, ja. Nee, aber das hängt an handelnden Personen, die da die Brücken bauen müssen. Und das ist so, so wie es beschrieben wurde.
Wenn wir zu Hause... Oder wenn ich zu Hause meine Kinder frage, welches ist das schönste Bundesland in Deutschland, dann wissen sie genau, die richtige Antwort ist Hessen. Und dazu stehe ich auch. Aber Hessen hat ja, glaube ich, das Manko, dass da die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister am wenigsten Befugnisse haben, oder?
Das stimmt.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein Problem, aber das werden wir wahrscheinlich kurzfristig nicht lösen können. Also wir haben die Magistratsverfassung, das ist mit Bremerhaven die einzige Bundesland, die das so hat, wobei Bremerhaven ja kein Bundesland ist, aber das einzige Flächenland, wo das noch so ist. Und man hat damals vergessen, sozusagen, die Bedeutung einer Direktwahl. Also, es ist ja, wenn die Menschen jemanden direkt wählen, dann haben die auch den Anspruch, dass der mir direkt hilft. Und das ist damals nicht umgesetzt worden. Man hat zwar die Direktwahl eingeführt, hat aber die HGO nicht umgestellt, dass man dem direkt gewählten wie in anderen Bundesländern, also wenn wir nach Baden-Württemberg schauen, wenn da jemand als Bürgermeister agiert, der hat keine richtige Befugnisse. Hier ist es wichtig, dass man tatsächlich versucht, mit den Gremien Mehrheiten zu bekommen, damit die Dinge umgesetzt werden können, die man als Idee hat. Man hat deutlich weniger Befugnisse als in anderen Bundesländern, das ist richtig, ja.
Das heißt also, eure Aufgabe ist es dann, mehr zu lenken und zu moderieren?
Ja, das ist ein ganz großer Teil.
Mehrheiten beschaffen.
Mehrheiten beschaffen.
Das ist entscheidend.
Also es geht los, also tatsächlich bis im Magistrat muss man seine Sachen durchbekommen, da geht schon los. Ist in der Regel ein Kollegialorgan, aber da hat man ja auch, das ist absolut mal grumpelt, aktuell, aber auch zu meiner Zeit, das will ich gar nicht negieren. Aber natürlich, ja, man muss Mehrheiten organisieren, man muss die Stadtverordnetensammlung hinter sich bringen und das ist wirklich, ich will nicht sagen Sisyphus-Arbeit, das ist richtig viel Arbeit. Und da gehört es dazu, dass da jemand ist, der auch moderiert, der tatsächlich auch versucht, die Menschen zusammenzubringen und für seine Ideen zu werben.
Aber jetzt nochmal so ein bisschen für den Laien erklärt. Welche Befugnisse habt ihr? Also es gibt ja, glaube ich, ein bestimmtes Budget, da müsst ihr jetzt das Parlament nicht fragen, was ihr ausgeben dürft zum Beispiel.
Das ist natürlich sehr komplex, aber es gibt ein paar wichtige Sachen. Also Patrick hat das völlig korrekt beschrieben, dass es viele die Erwartungshaltung haben an Oberbürgermeister, dass er total viel machen kann, aber so viel ist es gar nicht, weil er braucht die Mehrheiten, es wurde beschrieben. Ein wichtiges Machtinstrument, das muss man so sagen, das der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin hat, ist das Dezernatsverteilungsrecht. Also platt gesagt, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin kann einen Brief schreiben zu seinen Dezernenten und kann sagen, ab morgen bist du für das und das zuständig. Ich beschreibe ein bisschen, aber das geht ohne Mehrheiten, ohne Zustimmung. Das ist Recht des Oberbürgermeisters. Das ist ein scharfes Schwert. Das wird aber nicht täglich eingesetzt, sondern meistens sogar gar nicht. Aber allein die Anwesenheit dieses Schwertes ist ein Machtfaktor in diesem Spiel. Das ist ja wie ein Spiel. Das muss man wissen. Der Oberbürgermeister kann aber zum Beispiel auch ohne Mehrheit eigene Vorlagen einbringen. Das heißt, er kann Themen setzen. Kann einfach sagen, ich will, dass wir uns über dieses Thema auseinandersetzen, darüber diskutieren. Das kann er machen. Aber es wurde richtig beschrieben, ganz am Ende ist es immer so, man braucht politische Mehrheiten. Und das müssen die Leute in Rüsselsheim wissen. Wir haben keine klaren politischen Koalitionen, keine Mehrheiten. Und deshalb ist die Herausforderung noch mal größer in Rüsselsheim, weil man sich eben nicht auf feste Mehrheiten verlassen kann. Sondern ein Oberbürgermeister, der was erreichen will, muss eine Brücke bauen zu denen, die mitmachen wollen, die was erreichen wollen, um Mehrheiten zu bekommen für die wichtigen großen Themen.
Da hat es also Thomas Jür relativ leicht gehabt, ne?
Er hat es leichter gehabt.
Ja, wobei Thomas Jür, also ja, er hat eine absolute Mehrheit, klar, aber ihm war es immer wichtig, dass alle mitmachen. Und das hat er, wenn man die Protokolle sich anschaut, und ich habe ja auch Stadtverordnensammlung in Rauna miterlebt, da gibt es trotzdem ein sehr, sehr gutes Miteinander. Das muss man schon sagen, trotz der absoluten Mehrheit. Da hat auch ein Magistrat da Dezernate so verteilt, dass auch,
absolut.
Da kennst du dich jetzt besser aus, aber ja. Dass andere auch mal eine Aufgabe haben, das muss man schon sagen. Ein Punkt, den der Oberbürgermeister auch noch hat, er darf seine abweichende Meinung gegenüber dem Magistrat kundtun. Also Magistrat ist ein Kollegialorgan, da wird beschlossen, was gesagt wird. Mhm. Und der Direktgewählte darf eine abweichende Meinung kundtun. Das ist auch nicht klug, aber man kann das durchaus tun, rein theoretisch.
Und war es nicht so, also wenn jetzt eine Pattsituation ist, dass der Oberbürgermeister dann, dass seine Stimme doppelt zählt?
Ist so, ja.
Ja.
Aber nur bei Patt.
Ja. Mhm. Habe ich aber in den 6 Jahren nie erlebt. Mhm.
Also, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin, man weiß ja nicht, wer sich noch in den Ring traut, hat also diese Befugnis. Auch ihr leitet dann die Magistratssitzung.
Ja.
Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also die einzelnen Magistratmitglieder, sind die dann dem Oberbürgermeister Rechenschaft schuldig oder kann jeder so für sich sein Ressort verwalten, ohne dass er jetzt großartig nachfragen muss?
Ja, gut, die anderen beiden Dezernenten, oder jetzt in dem Fall bei uns 2 Dezernenten, Hauptamtliche, die müssen genauso Rechenschaft ablegen vom Magistratschaft und wie der Oberbürgermeister auch. Also das ist kein Unterschied.
Gut, aber du hast jetzt im Falle eines Fallsings, oder du, Jens, jetzt nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, Herr Grieser, du machst das so oder so, oder Herr Kraft.
Die arbeiten eigenverantwortlich.
Genau, erstmal. das war das Wort, was ich gesucht habe.
Ja. Genau, eigenverantwortlich.
Das ist so, ne?
Ja. Aber ich sag mal, das, um da mal jetzt vielleicht ein bisschen diesen Mythos rauszuholen, dass man im Magistrat da alle Entscheidungen da gefeilscht hat. Also das sind 95-98% der Entscheidungen sind einmütig. Das ist reines Verwaltungshandeln. Mhm. Die politisch strittigen, die es auch in der Stadtverordnensammlung gibt, die sind vielleicht auch vorher im Magistrat mal ein bisschen diskutiert worden. Mhm. Aber in der Regel ist das einmütig entschieden worden. Also überwiegende Teil der Entscheidungen. Natürlich gibt es auch im Magistrat Parteien und da gibt es auch Herangehensweisen. Aber mir war es immer wichtig, gerade mit dem hauptamtlichen Magistrat, dass wir uns da so abstimmen, dass wir da gemeinschaftlich reingehen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, denn gerade die das Rathaus führen oder der das Rathaus führt, am Ende unterschiedliche Meinungen da reingeht. Das macht ja keinen Sinn.
So eine Frage, die ich eigentlich am Anfang der Sendung stellen wollte, ist, warum seid ihr in die Politik gegangen? Also beim Jens war es ja schon so, also ihr habt beide quasi fast einen ähnlichen Beruf erstmal gelernt. Patrick ist Industriekaufmann und du bist?
Ich bin Industriekaufmann.
Ah, nee. Ich bin Speditionskaufmann.
Speditionskaufmann, das ist verwechselt gerade, ne? So, und wie kam es dann bei dir, Jens, dazu, dass du irgendwann gesagt hast, Politik interessiert mich? Warst du als Kind, Jugendlicher schon politisch interessiert oder waren die Eltern irgendwie schon Sozis, dass du gar nicht anders konntest?
Also in meiner Familie war niemand in einer Partei. Also interessiert, ich war mit meinem Vater immer viel über Politik diskutiert, aber in meiner Familie war eigentlich niemand in einer Partei. Meine Mutter erzählt immer, dass ich unwahrscheinlich gerne Nachrichten geguckt habe im Fernsehen. Das hat mich immer fasziniert. Ich fand das immer ganz toll. Ja. Über die Welt was zu erfahren.
Wie alt
Politiker
hast du das auch
alles schon verstanden? Nicht mehr. Aber relativ jung, relativ früh, ungewöhnlich habe ich mich immer, also was Kinder sonst natürlich gerne gucken im Fernsehen, aber ich fand immer Nachrichten toll. Ich fand das ganz faszinierend. Das hat mich immer geflasht. Und bei mir war früh das Interesse an Geschichte. Und Geschichte ist ja nichts anderes als Politik der Vergangenheit. Also ich fand es immer toll, was die Römer gemacht haben. Ja, das fand ich ganz faszinierend. Ich bin ein Riesenfan von Asterix und Obelix gewesen. Ja. Also es hat sehr früh bei mir angefangen und auch in der Schule, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, war hier und da auch mal Klassensprecher. Das fand ich immer ganz toll. Mich hat immer fasziniert, wie Menschen sich organisieren. Es gibt Dinge, die kannst du nicht alleine machen, die musst du in der Gesellschaft organisieren, in der Klasse, im Verein, sonst wo. Und wie das funktioniert, wie man das hinkriegt, das fand ich immer absolut faszinierend. Und wenn das so ist, dann liegt es nahe, sich sehr für Politik zu interessieren.
Ja, bei mir war es das Elternhaus, das muss man einfach so sehen. Meine Eltern sind beide politisch aktiv gewesen.
Beide auch CDU?
Oder? Beide auch CDU. Mein Vater war 30 Jahre Stadtverordneter oder 25 Jahre Stadtverordneter. Meine Mutter war im Kreistag auch Stadtverordnete, mein Vater auch im Kreistag. Also da bin ich mit aufgewachsen, muss man ganz klar sagen. War immer ein politischer Haushalt, das hat mich geprägt, die Diskussion von den Problemen vor Ort. Und damit bin ich auch in die Junge Union relativ früh rein, als es dann ging mit 14 in die Junge Union und dann mit 16 auch direkt in die CDU. Und dann hatte ich halt das große Glück, in dem Chaosjahr in Hessen 2008, 2009, also die vier Aufrichtigen, wie wir sie nennen, die dann es geschafft haben, dass es Neuwahlen gab, da habe ich halt die Chance gehabt, tatsächlich Berufspolitik zu machen, seitdem mache ich das. Also das ist der klassische Werdegang, aber trotzdem war natürlich, man macht ja nicht Politik, weil irgendwie man Politik machen will, sondern man was gestalten will, man was machen will. Und das war auch meine Motivation, auch in der Schule Schulsprecher, beziehungsweise stellvertretender Schulsprecher gewesen und da hat sich so durchgezogen und ich bin glücklich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. So, und deswegen mache ich das auch sehr gerne und auch mit voller Leidenschaft.
Jetzt haben wir am Anfang der Sendung so ein bisschen mitbekommen, dass du auch ein sehr emotionaler Mensch sein kannst. Als Politiker, da ist man eine öffentliche Person. Man muss Kritik ertragen können und manchmal auch Kritik, die vielleicht sehr, sehr unberechtigt ist. Wie wichtig ist es da oder wie trainiert man sich da ein dickes Fell an?
Ja, also das ist natürlich nicht einfach. Ja. Also als Landtagsabgeordneter damals, die 3 Jahre, das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem Oberbürgermeisteramt, das ist schon brutal. Also man muss damit umgehen lernen. Da muss man wirklich lernen. Das ist mir am Anfang auch schwer gefallen. Also da ging es dann los mit so ein paar Stadtbekannte, die es gerne mal hatten, mich aufs Korn zu nehmen. Oder wir hatten ja dann auch gerade im zweiten Wahlkampf, das war für mich eine ganz schwere Zeit, auch für meine Familie insbesondere eine ganz schwere Zeit. Einen Wahlkampf gab zum Schluss, der war nicht sauber, von einer Seite nicht sauber. Damit meine ich jetzt nicht die hier anwesenden Parteien, sondern es war von der anderen Seite wirklich eine ganz, ganz fiese Nummer in Teilen. Da muss man mit umgehen können, das ist gar keine Frage, dass die Anfeindungen in der Öffentlichkeit so sind, wie sie sind, ob das jetzt in Social Media ist oder ob das auf der Straße ist. Meine Frau hat das Referendariat hier in Rüsselsheim gemacht. Auch das ist natürlich auch eine besondere Situation, da muss man mit umgehen können. Und man muss auch tatsächlich lernen, abzuschalten, man muss lernen, das Handy abzuschalten, man muss lernen, auch mal nicht in Facebook reinzuschauen oder nicht in die bestimmten Gruppen reinzuschauen, wo man weiß, dass man diskutiert wird und man muss auch damit umgehen können. Das ist mir manchmal schwer gefallen, nicht jeden Tag in der Zeitung, also dass man jeden Tag in der Zeitung steht. Das ist schon schwierig. Das ist mir damals, als ich mit 31 abgekommen bin, da bin ich jetzt bestimmt ein bisschen reifer, ist mir das schon schwer gefallen. Ja.
Also ich habe jetzt so ein bisschen aus den Sätzen rausgehört, wichtig ist die Familie.
Ja, definitiv.
Der Freundeskreis, und das sind ja auch Personen, die dich ganz anders wahrnehmen, als du als öffentliche Person wahrgenommen wirst.
Ja, also gute Freunde von mir wissen, insbesondere meine Eltern, als ich damals angefangen habe, wenn ich mich verändere in eine Richtung, die euch nicht gefällt, dann holt ihr mich ab, haut mir ein paar rechts und links runter und dann, also bin ich bildlich gesprochen, aber dann muss da was passieren. Also das ist ganz wichtig, dass man ein Umfeld hat, was einem tatsächlich auch kritisch begleitet und nicht nur nach dem Mund redet, wie das eigentlich bei Menschen passiert. Also es gibt wenig Menschen, die einem die offene Meinung sagen, ehrliche Meinung sagen und die braucht man ganz dringend im Umfeld, gar keine Frage. Jetzt im Vorgriff auf die Wahl, im Amt ist das ganz wichtig und da muss man sich auch ein Umfeld schaffen, mit dem man da auch gut umgehen kann.
Kann ich absolut bestätigen, ja. Vielleicht noch ein Satz. Es gibt bei Politikern eine Gefahr, das kennt Patrick bestimmt auch. Es gibt Leute, die mal Politik machen, so wie wir beide aus Leidenschaft. Und da muss man aufpassen, dass du dich nicht nur in dieser Politikblase bewegst, sondern dass du in deinem Freundeskreis idealerweise auch Leute hast, die mit Politik gar nichts zu tun haben und ehrlich gesagt auch gar nichts damit zu tun haben wollen. Die sagen, naja gut, Politik, ich gehe mal wählen, aber damit ist das Thema für mich beendet. Dass du mit denen auch Kontakt hast, dass du aus dieser Blase immer mal rauskommst und mit, in Anführungszeichen, ganz normalen Leuten redest. Über ganz normale Themen, ganz woanders bist inhaltlich, ja. Und weil das ist schon auch eine Sache Politik, die dich sehr einnimmt, ja, sehr einnimmt, sehr dein Leben bestimmt oder beeinflusst. Und das ist ganz wichtig, da rauszukommen. Selbst Freunde zu haben, die selbst vielleicht auch Politik machen, aber mit denen zusammen wohin zu gehen und null über Politik reden, über ganz normale Sachen, das ist ganz wichtig. Was Anna Patrick gesagt, das ist genau richtig. Noch ein letztes, was wirklich auch schade ist. Ich kenne viele Leute, wo ich sage, hier, mach doch mal Politik. Ja, du bist doch einer, du bist in den Vereinen, engagier dich doch mal. Dann sagen die, Jens, ich würde gerne Politik machen, aber weißt du, was ich nicht will? Dass genau das, was beschrieben wurde, passiert, dass ich mich von, ich sag jetzt mal ganz hart, jedem Dödel blöd anmachen lassen muss. Ja, das will ich nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Das schreckt Leute ab, die gut wären für die Politik, die sagen, nee, das will ich nicht. Ja, also man muss da schon ein dickes Fell teilweise haben.
Gut, das ist jetzt auch nicht nur, was die Bevölkerung wahrnimmt. Gut, die Zeitung hat in letzter Zeit relativ nett über euch geschrieben, aber es kann ja auch mal sein, dass der Schreiber oder die Schreibende ein völlig anderes Bild von einem Thema habt als ihr. Hat man so das Gefühl dann, jetzt muss ich das irgendwie richtig stellen, ich muss meine Meinung dargeben, oder sagt man, ich muss es auch mal stehen lassen, dass es nicht stimmt, was ich wahrnehme?
Also es kommt ganz drauf an. Ich habe mich vor 10 Tagen, Jens weiß nicht, was ich meine, über eine Überschrift in einem Raunheimer Teil sehr geärgert. Das hat mich auch wirklich emotional sehr gepackt, das Thema. Da habe ich den Redakteur angerufen. Da habe ich gesagt, das ist nicht in Ordnung, was da steht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist unter Bild-Zeitungsniveau. Die Momente habe ich. Aber in der Regel muss man damit umgehen können. Also der überwiegende Teil ist negativ in der Zeitung über einen selbst. Die schreiben nicht, wie toll man ist, das will doch gar keiner lesen. Die wollen ja nur, die schreiben, also die meisten schreiben es, dass es negativ ist oder wenn es negativ ist. Und ich habe ja momentan so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt sehe, dass ich Stefan Burkhardt heiße im Artikel oder manche Sachen gar nicht so richtig hergegeben werden. Also ich finde es ein bisschen schade, was da grundsätzlich gerade passiert mit den Printmedien. Da müssen wir dringend mal gucken, wie man da irgendwie, da sind wir ja raus eigentlich im Grunde, aber das ist schade. Man muss da drüber stehen. Man muss das abperlen lassen und da muss man seinen Weg mit finden. Das habe ich ja vorhin gemeint, dass man da umgehen kann muss mit. Das ist schwierig, aber man muss da drüber stehen. Man darf das, was in der Zeitung steht, muss man lesen, man muss es wissen, aber es entscheidet am Ende wahrscheinlich nicht die Volksmeinung.
Wo du jetzt gesagt hast, naja, da können wir uns jetzt quasi nicht so einmischen, aber da steckt ja ein großer Verlag hinter. Und dem sollte man ruhig auch mal Signale aussenden nach dem Motto, also es ist nicht schön, wenn Rüsselsheim, was die Tageszeitung betrifft, stiefmütterlich behandelt wird.
Ja, was ich manchmal auch ein bisschen vermisse, das war früher, glaube ich, ein bisschen mehr, dass Redakteure, die Leute für die Zeitung schreiben, dass die auch mal Hintergrundgespräche führen. Für Journalisten ist es, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, was passiert denn alles im Hintergrund. Also wo man nicht gleich eine Pressemeldung draus machen kann, auch nicht sollte, damit man es besser einordnen kann. Weil sonst passiert das, was eben beschrieben wurde, dann wird ein Artikel verfasst und der trifft die Realität aus der jeweiligen Sicht dann nicht so ganz. Ja, und das ist dann schade. Das geht so ein bisschen verloren. Aber das natürlich hat mit Strukturen zu tun. Da geht es um Kosten. Die haben nicht mehr die Zeit, das alles zu machen. Das ist ein bisschen schade. Man muss versuchen, als Politiker das vielleicht ein bisschen auszuleiten über die sozialen Medien. Da kann man ein bisschen selbst ein bisschen was machen. Nochmal Informationen reingeben. Nochmal eine Diskussion aufmachen. Das ist möglich. Aber man muss da viel hinnehmen. Das wurde gesagt, das ist richtig. Man muss da einfach viel hinnehmen und muss versuchen, seine Punkte zu setzen. Das ist es dann halt, ja.
Was mich jetzt auch mal interessiert, Patrick, von dir sehe ich jetzt so ein Bild, du läufst in Königstetten im Feld mit dem Hund. Was machst du sonst so in deiner Freizeit?
Ja, der Hund ist leider vom Jahr gestorben, von daher fällt das weg. Jetzt haben wir zwei neue Katzen seit ein paar Wochen, also da ist im Gassi gehen schwierig, das haben wir zumindest noch nicht geübt, mal gucken. Nein, ich habe ich habe jetzt zwei kleine Kinder seit jetzt fast 4 Jahren, die große wird jetzt 4. Das ist natürlich für mich momentan, also mein Glück, also das ist für uns, für meine Frau und für mich, das Glück des Lebens und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und mein jetziger Beruf ist ja nicht so, dass ich jetzt da nicht viel zu tun habe. Ich bin momentan sehr viel unterwegs und bin froh, wenn ich zu Hause bin und mit den Kindern Zeit verbringen kann. Von daher, wenn das als Hobby gesehen wird, ich bin Discgolfer, das versuche ich so viel wie möglich zu machen, spiele ich viel zu wenig, aber versuche ich so viel wie möglich zu machen. Und ich habe bis vor ein paar Wochen auch mal versucht zu laufen. Das ist jetzt wieder ein bisschen eingeschlafen aufgrund des sehr, sehr heißen Wetters im Sommer. Muss ich mal wieder ein bisschen aufnehmen, aber ich bin gerade ein bisschen lauffaul, aber das versuche ich so ein bisschen da meinen Kopf frei zu kriegen. Aber das Discgolfen im Ostpark oder jetzt in der Wintersaison wieder im Waldschwimmbad, das ist für mich eigentlich Abschalten pur.
Aber da muss man sich die Zeit nehmen. Und was ich damals mal so beobachtet habe, wenn ich spät vom Radio gekommen bin, dann habe ich gesehen, dass manchmal um 10 Uhr, 10:30 abends noch das Licht gebrannt hat im Rathaus.
Ja, natürlich, ist doch klar. Also ich meine,
ich kenne einen Oberbürgermeister, den siehst du um 17 Uhr rauskommen, aber okay.
Ja, also das ist ja, man muss ja, jeder lebt das Amt, wie er es versteht. Also ich habe mit Sicherheit in vielen Punkten ein anderes Amtsverständnis als der aktuelle Amtsinhaber. Von daher wird es vielleicht auch da, das ist natürlich ein rund um die Uhr. Der Oberbürgermeister ist ein 24/7-Job. Das Handy ist immer an gewesen. Das wird auch dann wieder immer wieder an sein. Wir haben jetzt die Bauscheimer, der böse Unfall da an der Kerb zum Beispiel oder jetzt mit der Weltkriegsbombe, da muss man einfach erreichbar sein. Und dass die Rüsselsheimer Feuerwehr mich angerufen hat an dem Tag des Unfalls, das spricht ja auch ein bisschen für sich.
Jens, du bist fälschlicherweise von einer Französin. Das war, glaube ich, die Nathalie von der Harald-Schmidt-Show damals, die dann im Kultursommer zu Gast war, als der Kultursommer, ich glaube, im ersten Pandemiejahr eröffnet wurde im Altwerk. Da bist du für den Bürgermeister oder Oberbürgermeister dieser Stadt gehalten worden.
Das kommt gelegentlich vor. Nicht jeder kann die ganzen Positionen auseinanderhalten. Der Stadtverordnetenvorsteher ist ja auch eine repräsentative Funktion, der auch die Stadt Rüsselsheim repräsentiert. Deshalb liegt es auch nahe, das kommt vor.
Er ist der erste Bürger der Stadt. Das muss ich ja nicht mal kleiner machen, als er ist. Er steht protokollarisch über dem Oberbürgermeister.
Das habe ich letztens meiner Frau noch erklärt. Habe gesagt, das ist die Hierarchie. Der steht eigentlich formell über dem Oberbürgermeister.
So ist es nicht nur eigentlich.
Ja, das ist so.
Das ist so, ja. Und die Stadtverordnetenvorsteher haben auch die Unart, das immer wieder auch mitzuteilen, wobei das auch so gut ist, aber insbesondere sein Amtsvorgänger hat das immer wieder sehr intensiv rübergebracht.
Also wir würden jetzt 1000 Fragen noch auftauchen, aber leider haben wir nicht mehr so viel Zeit.
Ja.
Gut, aber von dir nehme ich auch wahr, du bist in vielen Punkten sehr viel beschäftigt. Also du, dein Amt als Stadtverordnetenvorsteher, das lebst du sehr intensiv.
Macht doch Spaß.
Du bist beruflich dann in Raunheim bei der Stadtverwaltung, kümmerst dich um Flüchtlinge.
Auch, ja.
Mhm. Auch. Jetzt könnte ich ja fragen, was machst du als Hobby? Da würdest du mir wahrscheinlich verraten, dass du irgendwas bei Radio Rüsselsheim machst. Aber gibt es denn außerhalb von Radio Rüsselsheim noch irgendwas, was in deinem Leben Spaß macht?
Also erstens stimmt, Radio Rüsselsheim bin ich schon seit vielen Jahren Vorsitzender. Braucht nicht so ganz viel Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Laden gut läuft. Ich muss auch sagen, wir haben einen Programmchef, die Leute, es funktioniert alles ganz gut. Aber auch da gibt es mal Vorstandssitzungen, auch da muss mal was geregelt, was geklärt werden. Das ist klar. Stadtverordnetenvorsteher ist auch viel Zeit, was ich da aufwende. Das mache ich auch gerne mit diesen Filmen, Podcasts, die ich mache. Das macht sehr viel Spaß. Man erfährt da sehr viel. Also ich ziehe da auch selbst sehr viel raus. Und ich sehe auch, was die Leute, die klicken, das kommt anscheinend auch an. Die Leute sehen das ganz gerne. Das finde ich natürlich auch ganz schön, ist befriedigend. Das ist gut. Aber ich habe trotzdem auch noch Zeit. Die verbringe ich auch gerne mit meiner Lebensgefährtin. Wir fahren gerne weg. Und zwar muss nicht immer so ganz weit sein. Gerne mal an die Mosel. Kann ich jedem nur empfehlen. Toll. Schöne Ausflüge in der Gegend oder ob es der Odenwald ist oder der Taunus. Ganz klasse. Ich gucke mir gerne Städte an oder wir gucken uns gerne Städte an. Da haben wir schon einiges abgenudelt. Trier kann ich jedem empfehlen. Fahrt mal nach Trier. Kann man schön wieder über Geschichte lernen. Und das Tolle ist, bei vielen Sachen gibt es irgendeinen völlig verrückten Bezug nach Rüsselsheim. Ob es irgendein Adelsgeschlecht war, was auch mal hier mit den Katzenellenbogen zu tun hatte oder sonst irgendwas. Also es ist ganz verrückt, was es da für Kombinationen gibt, wenn man da so ein bisschen ein Auge drauf hat. Und das ist so, das ist meine Frage. Und natürlich Freunde treffen, ganz wichtig. Ja.
Jetzt haben wir zwar noch ungefähr ein Jahr bis zur Wahl und der Wahlkampf wird nächstes Jahr auch beginnen. Wie stellt ihr euch den Wahlkampf vor? Ist es heute wieder so vermehrt, dass man auch mal von Tür zu Tür geht?
Ja gut, der Kontakt zu den Bürgern, zu den Wählern ist natürlich, warum macht man Wahlkampf, ja. Mhm. Also man will ja die Menschen davon überzeugen, dass man die Stimme bekommt. Ich hoffe mir, aber da kenne ich, glaube ich, Jens gut genug, um das zumindest zwischen uns beiden sagen zu können, dass es ein fairer Wahlkampf wird, dass jeder um seine Themen ringt, dass es tatsächlich auch im Sinne der Demokratie ein Ring um die Themen ist und nicht um andere Dinge, die wir leider auch schon erlebt haben in Rüsselsheim. Von daher, das wäre mein Wunsch. Ansonsten lasst euch über.
Genau. Ja, also das will ich ausdrücklich unterschreiben mit Patrick. Das wird auf jeden Fall ein fairer Wahlkampf werden. Das weiß ich ganz genau. Wir kennen uns lange genug. Wir schätzen uns, glaube ich, darf ich sagen, gegenseitig. Respektieren uns. Das ist absolut in Ordnung. Jeder wirbt für sich. Das gehört dazu. Das ist Teil des Spiels. Und natürlich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist das A und O und überzeugen.
Ja. Und wenn ihr beide eine wunderbare Liebe zu Rüsselsheim habt, dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Das war jetzt so ein kleines Kennenlernen. Ihr bewerbt euch ja quasi beide für eine Stelle. Und ich kann das leider nicht alleine entscheiden, sondern da wollen ungefähr 40.000 noch mitbestimmen.
Wenn die
zur Wahl gehen, aber zumindest ungefähr, ne, kommt das hin so von
der Wahl. Ja, ungefähr
wahlberechtigt sind zur Wahl. Wir werden im Herbst oder im Sommer, Spätsommer 2023 ist eine Podiumsdiskussion geplant?
Ich hoffe mit Mathis, weil ohne den kannst du.
Also Das muss der Vorstand ohne mich entscheiden, aber wir haben das immer mit ihm gemacht. Ja. Er kennt sich hier aus und hat das immer gut gemacht, muss ich sagen.
Genau, also geplant ist Hans Mattes von der FAZ.
Ja.
Der dann in
hoffentlich eine Zeit
irgendeinem Saal in Rüsselsheim diese Veranstaltung dann moderieren wird. Heute die kleine Runde durfte ich moderieren. Mein Name ist Hartmut Krause und zu Gast waren
Patrick Burkhardt,
Jens Grode.
Und wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Und die beiden werden Sie zu Hause vielleicht begrüßen können. Vielleicht klingeln Sie mal an der Tür. Und ansonsten in der Stadt, Infostände, in den Zeitungen oder einfach mal so ansprechen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja.